Ein als gewalttätig bekannter drogensüchtiger Insasse schlägt einen anderen Insassen krankenhausreif. Beamte und Psychiater, die davon mehrmals über die Gefährlichkeit informiert worden sind, unternehmen gar nichts. Im Gegenteil, als Dank wird das Opfer dann auch noch bestohlen. Darum geht's heute und unser Podcast hat auch einen neuen Namen. Der neue Titel ist Was gibt er verschweigen? Warum haben wir das gemacht? Ganz einfach, früher englischer Titel, deutscher Inhalt, jetzt deutscher Titel, deutscher Inhalt. Alles klar? Laura, bitte.
Ein freundliches Hallo auch von mir gezwitschert. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund. Ob ich etwas Wichtiges beitragen kann, weiß ich nicht. Aber ich kenne den Fall sehr gut und daher kann ich dir sicher ein wenig unter die Arme greifen.
Das zuvor erwähnte Opfer heißt Peter und deswegen heißt die Folge Hans Meier. Natürlich nicht, die Folge heißt Peter P. Der Peter P. ist Insasse einer Grazer Justizanstalt. Wir sagen nicht welche, aber Giacomini war es nicht.
Ach so, der Peter ist kein Insasse, der ist ja schon seit ein paar Jahren draußen.
Ja, ist wirklich lieb, wenn so ab und zu die Steirerin bei dir durchkommt.
Sicher. Ja. Red du nur, du komischer Veaner.
Soll ich zum Pieper fahren und dir ein paar Tampons holen?
Also, echt? Warum glaubt ihr Typen immer, dass wir unsere... lass mal das... Okay, hör mal auf da und sprech mal lieber über den Peter P. weiter.
Der Wunsch ist mir Befehl, edle Prinzessin. Bevor du da jetzt da wirklich darauf reagieren kannst... Warum sprechen wir über Peter P.? Ganz einfach, weil er während seiner Haft enorm viel mitmachen hat müssen und auch viel miterlebt hat.
Du wolltest aber auf eine Sache ganz speziell eingehen, oder?
Ja, wie schon eingangs erwähnt, der Peter ist sehr schwer verletzt worden, sodass er längere Zeit im Spital war. Und man hätte das ohne weiteres verhindern können, wenn die Beamten reagiert hätten. Und jetzt wartet er seit einigen Jahren halt auf eine Wiedergutmachung, beziehungsweise dass dem Täter der Prozess gemacht wird. Aber der ist nach wie vor leider verhandlungsunfähig. Dank der Psychiatrie. Und da ist dann halt auch noch das mysteriöse Verschwinden seiner ganzen privaten Sachen. Obwohl sie von uns namentlich bekannten Justizwachebeamten verpackt und anschließend bestaut wurden. Ja, der Täter von der Körperverletzung, der ist nach wie vor nicht bestraft worden. Der hat bis dato nicht einmal eine Verhandlung gehabt, obwohl die Geschichte mittlerweile doch schon 3 oder 4 Jahre zurückliegt. Und bei den abhandengekommenen Dingern, da waren so nette Sachen dabei wie eine Espressomaschine, Kopfhörer, Fernseher etc.
Also red mal heute über einen richtigen True Crime.
Ja, wir reden darüber, wie man schafft, ein Verbrechen zu begehen und jahrelang dafür nicht belangt zu werden.
Ihr habt glaubt, wir reden über einen Peter und nicht über einen Grasser.
Ja, könnte man glauben, gell, dass es um meinen lieben Karl-Heinz geht, aber der Grasser hat ja keine Körperverletzung gemacht, so wie der Mann, um den es da heute geht.
Okay, und worauf genau willst du hinaus?
Ja, ich will darauf hinaus, was ich vorher schon gesagt habe, man hätte ohne weiteres diese Tat verhindern können, weil die Gefährlichkeit ist dem Beamten und auch dem Psychiater mehrmals mitgeteilt worden von Insassen. Und das Problem ist halt, wie immer, wenn man einen Insassen nicht glaubt, dann kommt halt dann ab und zu sowas heraus. Ja, und das wirklich Schlimme an der Geschichte ist aber das, dass der Peter die Anstalt verklagen wollte und aber aufgrund der Tatsache, dass er im Spital gelegen ist für einige Zeit, diese Frist um ein paar Tage versäumt hat und die ganze Geschichte jetzt verjährt ist und keiner und auch nicht die Anstalt und die Verantwortlichen, die davon Bescheid wussten, belangt werden kann. Das heißt, der Peter geht leer aus.
Du lässt dir schon wieder alles aus der Nase ziehen. Erzähl jetzt von der Story.
Also es hat damit begonnen, dass der Täter, der Franz W., wegen psychischer Auffälligkeiten in die Krankenabteilung verlegt wurde. Dort hat man ihn dann eine Zeit lang abgesondert gehalten. Ich weiß nicht, wie lange das war, aber es waren einige Monate. Ja, und wenn man ihn in dieser Zeit gesehen oder mit ihm gesprochen hat, dann hätte man niemals auf die Idee kommen können, dass der irgendwie psychisch auffällig war.
Aber was?
Ja, das große Aber war, dass er ein großes Geheimnis hatte, das er natürlich am Anfang niemandem mitgeteilt hat.
Und das war? Komm schon, wir sind hier nicht bei einem Interview.
Ja, das war etwas, das in der Vergangenheit schon so vielen Leuten zum Verhängnis geworden ist, nämlich Drogen und in diesem Fall Psychopharmaka. Da sieht man wieder, wie Drogen einen Menschen extrem verändern können, weil ohne dem ist der Franz W. ein absolut zugänglicher und netter Mensch gewesen, mit dem man normal und vernünftig reden hat können. Und mit den Drogen war das komplett anders. Also der Mann hat sich nicht um 180 Grad gewendet, sondern ja dreimal um 180 Grad.
Okay, und weiter?
Ja, irgendwann hat er dann halt Beamte und Psychiater so weit von sich überzeugt gehabt, dass die entschieden haben, er kann wieder unter Menschen kommen. Und um die Insassen auf den anderen Abteilungen vor ihm zu schützen, wahrscheinlich, hat man entschlossen, dass er zu uns kommt. Und zwar wirklich zum Peter und damals zu mir in den Haftraum.
Ich kann mich erinnern. Damals hat es ja plötzlich geheißen, dass er von einer Minute auf die andere verlegt wird.
Ja, wobei so eine Schnell-Schnell-Aktion war es nicht. Also die Beamten sind vorher schon zu uns gekommen, haben uns gefragt, ob wir da mit einverstanden sind, dass ein Insasse, der früher mal psychisch auffällig war, jetzt aber absolut, wie sagt man so schön, compliant ist, zu uns kommt. Ja, und weder der Peter noch ich haben da etwas dagegen gehabt.
Welche Beamten waren das?
Das war der Stockchef und sein Stellvertreter, den wir da jetzt natürlich nicht namentlich nennen werden.
Also die beiden sind dafür verantwortlich, dass der Franz W. bei euch gelandet ist?
Ja, im Grunde genommen ja, aber es war schon unsere Entscheidung. Schon wir haben gesagt, dass er zu uns kommen kann. Natürlich darauf vertrauend, was die Beamten uns gesagt haben, dass er einfach nicht mehr gefährlich ist. Vielmehr eigentlich, dass er nie gefährlich war.
Gut, am Anfang war ja alles in Ordnung, oder?
Ja, absolut. Der Franz W. hat sich anfangs genauso verhalten, wie man es eigentlich von einem halbwegs normal und vernünftig denkenden Menschen erwarten würde.
Aha.
Naja, und das ist für etwa 3 bis 4 Wochen so gut gegangen. In dieser Zeit ist er hauptsächlich im Haftraum gesessen, hat sich mit sich selbst beschäftigt und wahrscheinlich über sein Leben nachgedacht. Wir haben uns mit ihm sehr oft unterhalten und so eine Art Therapiegesprächsrunde mit ihm jeden Tag gemacht. Also eine halbe Stunde oder Stunde in etwa. Ja, bis er das Interesse an diesen Gesprächen verloren hat und mehr sich mit anderen Leuten auch abgegeben hat und schlussendlich dann auch wieder mal spazieren gegangen ist in dem berühmt-berüchtigten Karlauer Spazierhof.
Berühmt-berüchtigt?
Ja, berühmt-berüchtigt, weil also ich glaube, selbst du musst zugeben, dass das dort ein Sammelsurium von Verbrechen ist. Am Karlsplatz in Wien hat es zu den besten Zeiten nicht so viele Drogen gegeben wie im Karlauer Spazierhof. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Irgendwann ist halt einmal auch der Franz W. mit all diesen Substanzen in Verbindung gekommen. Und wie es halt so üblich ist, die erste Dosis ist meistens gratis und das war bei ihm halt auch der Fall. Und offensichtlich hat ihm das so gefallen, dass er das auch weiterhin konsumiert hat.
Habt ihr das gemerkt?
Ja, natürlich. Und nicht nur das, wir haben es auch gemeldet. Gemeldet, dass er teilweise nicht mehr ansprechbar ist, weil er so extrem zu war. Gemeldet, dass wir ihn beobachten vom Fenster aus, wie er im Spazierhof eben bestimmte Substanzen übernimmt, etc.
Gemeldet? Bei wem?
Ja, bei den jeweiligen Stockbeamten und beim zuständigen Psychiater.
Und was haben die zu der Situation gesagt? Vor allem was, dass sie sich doch offenbar im Franz W. geirrt gehabt haben?
Ja, nicht viel, zumindest nichts Gescheites. Von den Beamten hat es noch geheißen, sie beobachten ihn eh, sie wissen davon. Und der Psychiater hat ganz einfach gesagt auf die Meldung, dass der liebe Franz W. teilweise nicht mehr ansprechbar ist. Das sind auch so von ja. Und sie haben alle die Situation fest im Griff.
Okay, dass sie es nicht im Griff gehabt haben, ist dann wann rauskommen?
Ja, spätestens zu dem Zeitpunkt, wie wir beobachtet haben, dass die ihm aus dem Dienstzimmer wirklich dabei zuschauen, wie er im Spazierhof Drogen kauft und auch konsumiert gleich.
Kurz zur Erklärung. Vom Dienstzimmer hat man eine direkte Sicht in den Spazierhof. Habt ihr das dann wieder gemeldet?
Wir haben natürlich den vorgegebenen Dienstweg einhalten müssen. Das heißt, wir haben es zuerst den Abteilungsbeamten und auch dem Psychiater gemeldet. Und die haben uns natürlich versichert, dass sie es weiterleiten werden oder sich darum kümmern. Ja, und sie haben sich tatsächlich darum gekümmert, nämlich in der Form, dass der liebe Franz W. noch mehr Psychopharmaka bekommen hat. Also ein Drogencocktail sondergleichen. Wahrscheinlich hat die Abteilung geglaubt, dass man ihm dadurch rückstellen kann. Allerdings, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Auf das haben wir versucht, die Beamten und den Psychiater ständig aufmerksam zu machen.
Ich nehme an, ohne Erfolg.
Ja, aber sonst wird die heutige Folge nicht Peter B., sondern vielleicht wirklich Franz Meier heißen.
Gut. Und ab wann habt ihr dann gemerkt, dass der Mann wirklich gefährlich ist?
Ja, wie er bei Gesprächen immer mehr aggressiv geworden ist, aber spätestens eigentlich dann, wie er plötzlich mit einem großen Brotmesser vor mir gestanden ist. Also kein Buttermesser, sondern wirklich die Teile, mit denen man Brot wie Butter schneiden kann.
Und wie habt ihr dann die Situation deeskaliert?
Naja, man glaubt gar nicht, wie sehr deeskalierend ein gusseiserner Wok wirken kann. Wir haben also in aggressiven Verhandlungen ihm klargemacht, dass es besser für ihn wäre, wenn er das Messer beiseite legt.
Und das hat er dann auch getan?
Ja, hat er. Zumindest vorerst.
Er hat also dich bedroht. Weißt du warum?
Nicht so wirklich. Vielleicht hat ihm meine Nase nicht gefallen. Keine Ahnung.
Och, dabei hast du so eine schöne Nase.
Genau. Du weißt ja, was man über die Nase eines Mannes sagt.
Ja, wenn ich mir die so anschaue, tut mir deine Freundin leid. Hat die überhaupt an Spaß mit dir?
Du weißt ganz genau, dass ich keine Freundin oder Frau habe.
Ich würde mal überlegen, ob das vielleicht damit zu tun hat.
Naja, die Laura ist heute wieder mal äußerst charmant. Und außerdem hat mir mal eine Frau gesagt, auf die Länge kommt's nicht an.
Das sagen wir immer, damit ihr euch nicht reihenweise aus den Fenstern werft vor lauter Frust. Aber zurück zum Thema. Wie ist es weitergegangen?
Ja, was wir erst dann relativ spät erfahren haben, war diese Zurechtweisung von ihm, diese aggressive Verhandlung, nehmen wir es einmal so, eine extreme Blamage und Schmach für ihn, was er nicht auf sich sitzen lassen konnte. Das heißt, der Franz W. hat einfach nur eine Gelegenheit abgewartet, bis einer von uns beiden unterwegs war und der andere ihm den Rücken zudreht. Und das hat er dann ausgenutzt beim Peter.
Aha, und wie?
Ich war gerade draußen irgendwo am Gang und keine Ahnung, was ich gemacht habe. Der Peter war mit dem Franz im Haftraum und die haben über die Reinigung des Haftraums gesprochen. Und dabei hat der Peter den Franz wieder bei irgendetwas zurechtgewiesen. Ja, und das hat der Franz halt nicht auf sich sitzen lassen können, hat gewartet, bis der Peter ihm den Rücken zudreht und hat dann losgelegt und ordentlich losgelegt. Das heißt, es hat ihm so richtig die Sicherung herausgeholt. Ich habe nur den Peter schreien gehört, bin so schnell ich konnte zurück in den Haftraum gelaufen, habe gesehen, dass der Peter am Boden liegt, der Franz über ihn steht und mit wirklich großer Wucht einerseits mit der Faust auf ihn eingeschlagen hat, auf den Kopf, dann aufgestanden ist und mit den Füßen auf ihn getreten hat, auch gegen den Kopf. Ich habe natürlich versucht, ihn zurückzuhalten. Ist mir nur teilweise gelungen und bin dann raus ins Dienstzimmer und habe das bei den Beamten gemeldet, die relativ bald dann gekommen sind und den Franz von Peter weggezerrt haben. Der Peter hat aber bereits massive Verletzungen erlitten, sodass er im Krankenhaus behandelt werden musste.
Und was haben die Beamten gesagt?
Naja, die beiden, die eigentlich dafür verantwortlich waren, die waren am den Tag nicht da.
Der Peter ist also ins Spital gekommen. Was ist dann passiert?
Naja, dort sind seine Wunden versorgt worden und er ist wieder zurückgeschickt worden. Ein paar Tage später hat er dann an sämtliche uns bekannten Stellen geschrieben mit der Bitte um Unterstützung bei einer Klage gegen die Anstalt.
Warum gegen die Anstalt?
Naja, ganz einfach. Man hätte die Schäden, die er davongetragen hat, und das sind doch recht arge Schäden, verhindern können, wenn man rechtzeitig reagiert hätte, wenn man überhaupt reagiert hätte auf die Warnungen, die sowohl von mir als auch von Peter und anderen Insassen gekommen sind. Stattdessen hat man versucht, das herunterzuspielen und uns daran die Schuld zu geben. Eine kurze Zeit später ist dann mit der Gesundheit von Peter immer weiter bergab gegangen, sodass er wegen einer anderen Geschichte dann wieder ins LKH musste und dort für einige Zeit lang stationär behandelt wurde. Und sogar nach Wien in der Spezialklinik geschickt wurde. Ja, und typisch für so einen Fall, wenn ein Insasse für längere Zeit nicht in der Anstalt oder in seinem Haftraum ist, werden seine Sachen in ganz einfache Schachteln verpackt und in einem Magazin verstaut. Das ist natürlich auch beim Peter passiert. Da war ich selbst daran beteiligt, habe das mitverfolgt und es waren zwei Beamte dabei, die das mit sich angesehen haben und in der sogenannten Effektenliste die Geräte und die Dinge, die er da bei sich hatte und die wir eingepackt haben, abgezeichnet haben.
Was war das alles?
Ja, beginnend bei den großen Sachen wie Fernseher, Kopfhörer, Radio, Espressomaschine, bis hin zu den Kleinigkeiten wie Lebensmitteln, wie zum Beispiel eine Dose Mais oder halt einmal eine Dose gefüllte Paprika, Nudeln und etc. Ja, und ab diesem Zeitpunkt verliert sich die Spur seiner Sachen. Ich habe noch mitbekommen, dass sie in diese Schachteln verpackt wurden. Und dann sind sie ins Magazin gekommen, aber wie gesagt, dann verliert sich die Spur.
So Schachteln verschwinden doch nicht einfach. Wie viele Schachteln waren das?
Ich glaube 5 oder 6 oder so. Und natürlich nein, verschwinden tun die ganz einfach nicht. Aber das war nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist und das wird sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
Okay, jetzt haben wir also eine Körperverletzung und an, naja, Diebstahl war es ja keiner. Vielleicht haben sich die Sachen ja einfach dematerialisiert. Stephen Hawking würde bestätigen, dass es so etwas geben könnte. Jedenfalls ist es ja nett dabei geblieben. Wie ist es dann mit der Klage weitergegangen?
Ja, und jetzt kommt das wirklich perfide an dieser Geschichte. Dadurch, dass der Peter im Spital war und sich behandeln lassen musste und eigentlich kurz davor war, dass er stirbt, hat er leider den Termin verpasst, um die Klage rechtzeitig einzubringen. Sprich, die Klage oder diese Tat ist einfach verjährt.
Wegen den Sachen oder der Körperverletzung?
Ja, keins von beiden eigentlich, weil wegen den Sachen hat er Recht bekommen und bekommt dafür jetzt ein paar Cent, keine Ahnung wie viel. Und wegen der Körperverletzung, das kann noch nicht verhandelt werden, weil der Franz W. nicht verhandlungsfähig ist. Es geht einfach um die Tatsache, dass die Anstalt oder die verantwortlichen Beamten die Verantwortung übernehmen und dabei erzeigen. Das tun sie aber nicht, weil sie eben sagen, da ist die Frist ist abgelaufen und die Geschichte ist verjährt. Der Peter kann einen Kopfstand machen oder was auch immer und die Geschichte bleibt trotzdem verjährt. Und niemand in der Anstalt wird dafür zur Verantwortung gezogen, dafür, dass man diese Körperverletzung auf jeden Fall verhindern hätte können. Sowas ist unterste Schublade und absolut feige und perfide.
Wann wird die Körperverletzung verhandelt?
Ja, das ist die nächste Geschichte. Wahrscheinlich nie. Weil der Franz W. immer wieder Gutachten von Psychiatern bringt, dass er aufgrund seines geistigen Zustands nicht verhandlungsfähig ist. Wenn er läuft so nicht frei herum, er ist nach wie vor eingesperrt, klarerweise. Und es geht ihm sicherlich auch nicht allzu gut, weil er ist im Maßnahmenvollzug und der ist bekanntlich in der Kalau sowas wie Folter, aber dennoch, es geht einfach darum, dass der Peter Recht bekommen sollte. Irgendwann einmal kurz nach der Tat sind dem Peter 2000 oder 2500 Euro angeboten worden als Wiedergutmachtung. Und da frage ich mich schon, wie viel ist der Verlust eines Augenlichts wert? Sind das wirklich nur 2500? Wie viel ist dann der Verlust eines Lebens wert? 10.000? 15.000? Also manchmal frage ich mich bei unserer Justiz schon, wer da die Gesetze so auslegt, dass sie immer am besten natürlich für die Justiz selber passen. Und der kleine, gemeine Bürger schaut durch die Finger. Für einen Diebstahl von einem Stückel Käse und einer Semmel im Wert von keinen 10 Euro bekommst 12 Monate. Und für eine Messerattacke gegen einen lebendigen Menschen bekommst 6 Monate. Ja, da stimmt ja was nicht, entschuldige. Aber gut, das ist der falsche Podcast dafür heute wahrscheinlich.
Okay, also ein Fazit. Wir haben eine schwere Körperverletzung mit Dauerschaden. Wir haben verschwundene Geräte und was eigentlich noch?
Ja, hauptsächlich Lebensmitteln und so. Im Warenwert sicherlich jetzt nicht allzu hoch. Ein paar Euro möglicherweise. Aber jeder weiß, dass man hinter Gitter jeden Cent nicht nur zweimal, sondern dreimal, viermal umdrehen muss.
Also verschwundene Nahrungsmittel. Und wir haben die Verantwortung, die eigentlich bei den Stockbeamten liegt, von denen aber aufgrund der Verjährung die Verantwortung zur Seite geschoben wird.
Ja, richtig.
Ob und wann der Peter Gerechtigkeit bekommt, ist vollkommen offen. Ob die Kollegen von mir zur Rechenschaft gezogen werden, ist äußerst fraglich, da sie sich immer auf die Verjährung rausreden können. So vertuscht und verschleiert man Verbrechen.
Ja, da sind wir ausnahmsweise einmal wirklich zu 100% einer Meinung und müssen nicht weiter über meine Nase diskutieren.
Sei froh, weil das wird nicht gut für dich ausgehen.
Ja, und das bringt uns zur zweiten Geschichte in dieser Episode, wo einer ohnehin schon gebeutelten Mutter das Geld aus der Tasche gezogen werden soll und die Gerichte das dann sogar noch unterstützen. Ich weiß jetzt nicht, was Richter genau verdienen, aber so extrem viel ist es jetzt auch nicht. Und deswegen ist es für mich absolut unverständlich, wie die Gerichte in diesem Fall nicht für den kleinen Mann oder in dem Fall die kleine Frau entscheiden haben können.
Es geht um die Frau S., nehme ich an.
Ja, richtig. Und wenn man sich den Fall vor dem rechtlichen Hintergrund anschaut, dann dürften die Gerichte gar nicht gegen sie entscheiden.
Okay, worum geht's genau?
Die ganze Geschichte jetzt in sämtlichen Details wiederzugeben, wird den Umfang dieser Episode sprengen. Aber im Grunde genommen geht es einfach darum, dass die Frau S. nach der Verhaftung ihres Sohnes eine kompetente Rechtsberatung oder besser gesagt eine kompetente Verteidigung für ihren Sohn gesucht hat.
Gesucht? Nicht gefunden?
Ja, was soll ich sagen? Die Frau war mal früher nicht arm und lebt jetzt von der sprichwörtlichen Hand in den Mund. Sie hat damals sämtliche Rechtsanwälte kontaktiert, die immer in den Medien sind, also zumindest ein gewisses Renommee haben. Ja, aber außer Spesen nichts gewesen. Einer von diesen Rechtsanwälten hat von ihr sogar verlangt, dass sie ihm unterschreibt, dass er auf sämtliche Mobilien und Immobilien uneingeschränkten Zugriff hat. Und also das ist schon äußerst grenzwertig. Wenn ich heute einen Menschen komplett vernichten möchte, dann fange ich genauso an.
Und welche Rechtsanwälte waren das?
Ich glaube nicht, dass es was bringen würde, den Namen dieser Rechtsanwälte hier zu nennen, aber man braucht nur in die Medien zu schauen und dort sind sie ständig vertreten. Ja, eine davon hat zum Beispiel auch ihre eigene Sendung auf ATV, obwohl ihre Urteile das also in keinster Weise irgendwie rechtfertigen würden. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
Ja, aber ist es nicht legitim, dass man für gute Arbeit auch gutes Geld verlangt?
Ja, selbstverständlich ist es das. Allerdings, wenn es ein Rechtsanwalt nicht schafft, seinem Klienten, der in Haft sitzt, eine Kopie von der Anklageschrift oder seinen Akt überhaupt zu schicken, dann ist das meiner Meinung nach meilenweit entfernt von einer guten Arbeit. Und wenn ich dann sehe, dass ein Rechtsanwalt für 3 E-Mails den stolzen Betrag von 1.500 Euro verlangt, dann ist das meiner Meinung nach einfach nur mehr eine Frechheit. Ich kann 1.500 Euro verlangen, wenn ich im Vorfeld dieser E-Mail eine stundenlange Recherche habe. Aber im Grunde genommen waren es ja gar keine 3 E-Mails, sondern es war eine, wo diese Frau als CC draufgesetzt worden ist und auch ein zweites CC auch. Und das hat der halt dann als 3 E-Mails gewertet und dafür den dreifachen Betrag, eben wie gesagt 1.500 Euro verlangt.
1.500 Euro für 3 Mails, also 500 pro Mail. Ich schreibe am Tag etwa 20 Mails. Das wären 10.000 Euro, die ich nur mit Mails pro Tag verdienen würde. Ich glaube, ihr habt den falschen Beruf.
Mit einem anderen Rechtsanwalt hat sie einen Pauschalbetrag ausgemacht gehabt. Im Grunde genommen eine recht gute Idee. Hat ihm zuvor die Hälfte angezahlt und hat dann halt gewartet, was er tut. Und ja, im Grunde genommen hat er gar nichts gemacht. Das heißt, sie hat dann auch gesagt, gut, für keine Arbeit gibt es auch kein Geld. Der Rechtsanwalt hat das natürlich dann eingeklagt und hat vom Gericht Recht bekommen. Die Begründung ist aber das richtig perfide, nämlich er hat deswegen Recht bekommen, weil er behauptet hat, er hätte zuvor schon ihr per E-Mail angekündigt, dass er mit der vereinbarten Pauschale nicht mehr einverstanden ist und den Stundensatz verrechnet. Und abgesehen davon, dass er bei Gericht nur gestammelt hat und nach Worten gesucht hat, hat er diese E-Mail tatsächlich präsentiert. die er allerdings an eine Adresse geschickt hat, die die VHS niemals gehabt hat, also auch nie in Verbindung mit ihr gewesen ist. Und da verstehe ich das Urteil von dem Gericht überhaupt nicht, weil ich heute bei einer Gerichtsverhandlung sage, naja, ich habe eher E-Mail geschickt an flux@kompensator.at, dann fragt mich der Richter wahrscheinlich, ob ich noch ganz frisch bin. Oder ob ich vielleicht meine Medikamentendosis noch nicht genommen habe.
Fazit, was macht die Frau S. jetzt?
Sie lässt es darauf ankommen und zahlt nicht. Als Privatperson begrüße ich die Entscheidung und stehe auch voll hinter ihr. Als Vertreter des Vereins kann ich das natürlich nicht tun.
Gut, also wir haben heute zwei Fälle gehört, bei denen die Justiz offensichtlich falsch entschieden hat. Zumindest aus menschlicher Sicht heraus. Möchtest du sonst noch etwas zu Peter oder Frau S. sagen?
Nein, ich glaube, die beiden Fälle sprechen für sich, da braucht man kein extra Wort mehr dazu sagen.
Na gut, weil wir haben die 20-Minuten-Marke heute deutlich überschritten und müssen zu einem Ende kommen. Ich darf mich schon mal verabschieden. An alle, die uns hinter Gitter hören können, gebt das mir gegenüber nie offen zu, sonst muss ich euch die Möglichkeit dazu nehmen. Worum es beim nächsten Mal geht, das erklärt euch jetzt noch der Martin.
Ja, beim nächsten Mal behandeln wir zwei Fälle von offensichtlich falschen Gutachten. Einerseits vom Momo, nennen wir ihn einmal so, der wegen eines falschen ballistischen Gutachtens mittlerweile seit knapp 10 Jahren in der Justizanstalt Graz-Calau sitzt. Und beim zweiten geht es um ein Gutachten im Fall eines Mordes, das auch nicht ganz in Ordnung war. Jedenfalls hat der Momo mittlerweile erhebliche gesundheitliche Schäden davongetragen. Und im zweiten Fall haben die Psychiater ganze Arbeit geleistet und den Mann massiv drogensüchtig gemacht. Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und ich darf euch auch auf unseren YouTube-Kanal hinweisen und auf unser Projekt Soundcheck mit unserer Band Prisoners Unite, die ihre Songs mittlerweile auch auf Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon etc. Veröffentlicht haben. Und wenn ihr Interesse an Rockmusik und guter habt, schaut einfach einmal dort vorbei und sucht nach dem Bandnamen Prisoners Unite. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit, gell? Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.